Es Magazine.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, hallo, liebe Zuhörerin. Heute ist, welchen Tag haben wir heute?
Den 3. Juni 2015.
Ich fragte nach dem Wochentag. Heute haben wir Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche.
Wie immer.
Genau, stimmt. Wir sind ja immer mittwochs auf Sendung von 16 bis 17 Uhr.
Genau.
Ja, bei eurem beliebten ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Und heute am Mikrofon sind für euch der Steven und die
Dada. Hallo.
Hallo. Ja, wir sind heute ganz, ganz top aktuell, so top aktuell wie, ja, wie eigentlich immer. Wie eigentlich immer.
Immer, was so in der Stadt los ist, ganz aktuell.
Genau. Und
Du hast heute was vorbereitet, Steven. Ganz, ganz toll. Du warst heute Morgen schon um 7 Uhr wach und bist losgezogen. Wo warst du denn?
Richtig, so sieht das aus. Ja, heute Morgen fand ja in Frankfurt der erste Prozess statt wegen Blockupy oder 18M, wie es ja auch genannt wird. Und zwar ein Prozess gegen Federico Annibale, Staatsanwaltschaft Frankfurt diverse Vergehen vorgeworfen hat für den Tag von Blockupy, von dem wir ja auch sehr ausführlich mit unserer Sondersendung berichtet hatten. Und als kleinen Einstieg möchte ich euch nun einen Text vorlesen. Das war ein Aufruf der AG Antirepression von Blockupy. Mit diesem Aufruf haben sie ja dazu eingeladen, diesen Prozess heute Morgen kritisch zu begleiten. Angeklagt ist Federico Annibale, Fede, gemeint sind wir alle. Die von der Staatsanwaltschaft Frankfurt erhobene Anklage gegen Federico Annibale wurde vom Amtsgericht Frankfurt zugelassen und der Prozess auf den 3. Juni terminiert. Fede sitzt seit dem 18. März in Untersuchungshaft in der JVA Frankfurt-Preungesheim. Ihm wird seitens der Staatsanwaltschaft schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Steinwürfe sollen einen Polizisten am Oberarm verletzt haben. Fede ist einer von Zehntausenden, die am Blockupy-Aktionstag 18. März in Frankfurt gegen die autoritäre Krisenpolitik der EZB und Troika protestierten. Fede wird stellvertretend für viele, die an diesem Tag ihren Widerstand auf die Straße brachten, der Prozess gemacht. Die AG wendet sich gegen Kriminalisierung der Krisenproteste. Die AG Antirepression von Blockupy wird Fede und den Prozess gegen ihn solidarisch begleiten. Vermutlich wird dieser Prozess der erste in einer Reihe von Versuchen sein, nach der erfolgreichen Störung der EZB-Eröffnung Blockupy-Aktivistinnen zu kriminalisieren. Wir wissen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nicht nur diesen Prozess vorbereiten. Der Polizeipräsident konstruiert in der Öffentlichkeit wilde Tatvorwürfe, wie zum Beispiel ein angebliches versuchtes Tötungsdelikt. Dazu werden falsche Vorwürfe in die Welt gesetzt, wie zum Beispiel, dass ein besetztes Polizeifahrzeug angezündet worden sei. Tatsächlich sollen die Ermittlungen zu diesem Vorwurf vor allem Ermittlungsinstrumentarien, wie zum Beispiel die umstrittene Funkzellenabfrage, ermöglichen und die Verschärfung des Strafrechts durch den geplanten Paragraphen 112 vorbereiten. Mit großem Personalaufwand wird versucht, das Foto- und Videomaterial auszuwerten, um weitere Aktivistinnen anklagen zu können. So gab es mehrere vorübergehende Festnahmen und Personalienfeststellungen mit dem Vorwurf einer Beteiligung an Blockupy-Aktivitäten bei Anti-Pegida-Demos und zuletzt am 1. Mai in Frankfurt. Wir erhielten Informationen, dass die Polizei auch in anderen Städten bei Demonstrationen mit Lichtbildmappen wegen Blockupy unterwegs ist. Inzwischen hat die Frankfurter Polizei auch einen öffentlichen Fahndungsaufruf mit Fotos via Presse und Internet gestartet. Gesucht wird eine Person wegen des Versuchs, einen von der Polizei festgenommenen Aktivisten zu befreien. Offensichtlich verspricht sich die Polizei wegen auffälliger Kleidung einen Fahndungserfolg. Das zeigt aber auch, dass die blauen, grünen, gelben und andersfarbigen Jacken der Blockadefinger auch in dieser Hinsicht einen nicht zu unterschätzenden Sinn machen. Wir solidarisieren uns mit dem gesuchten Aktivisten und allen anderen. Als AG Antirepression sympathisieren wir schon aus prinzipiellen Gründen mit Gefangenenbefreiung. Wir wenden uns gegen die Kriminalisierung von sozialem und politischem Protest. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Unser Widerstand geht weiter. Kommt zum Prozess gegen Fehde. Solidaritätskundgebung gegen Repressionen am 3. Juni, 8 Uhr, Amtsgericht Frankfurt. Die Blockupy AG Antirepression.
Und da warst du heute.
Und da war ich heute. So sieht es aus. Genau. Ich habe mir das Ganze angesehen und zu dem Zeitpunkt, als ich hierher ins Studio kam, war der Prozess auch noch nicht beendet. Das heißt, mit etwas Glück könnte es uns im Laufe der Sendung auch passieren, dass nochmal Studiogäste zu uns dazustoßen, die weiterhin noch im Prozess anwesend sind, um uns dann noch ein bisschen mehr darüber zu berichten, also auch wie es ausgegangen ist. Ich werde natürlich selbst auch ein paar meiner Eindrücke schildern, die ich mir bilden konnte während der vielen Stunden von 9 bis 14.30 Uhr, die ich da war. Bevor wir aber über den Prozess selbst sprechen, habe ich auch davor noch ein paar Interviews geführt und diese möchte ich euch jetzt zuallererst vorspielen. So, wir haben Dienstag, den 3. Juni, es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Wir stehen hier vor dem Gebäude C des Amtsgerichts Frankfurt. Bei mir steht Thomas, kennt ihn auch unter dem Namen Thomas Occupy. Ja, Thomas, heute findet ja die erste Verhandlung im Zuge von M18 von Blockupy dieses Jahr statt gegen Federico Annibale. Warum bist du denn heute hier, um diesen Prozess zu begleiten?
Na, ich bin hier aus zwei Gründen. Zum einen bin ich ja auch tätig in Berichterstattung für Menschenrechte. Bin hier heute also als Medienvertreter. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja auch einer der Sprecher des Bündnisses und denke mir einfach, dass ein Pressesprecher von Blockupy da sein muss. Und eine kleine Korrektur bitte. Die Aktion von Blockupy war nicht M18, sondern 18M. M18 war der Aufruf von Leuten, die außerhalb von Bündnis sind.
Genau, in dem Aufruf von der AG Antirepression steht ja sinngemäß drin, heute gibt es eine Verhandlung gegen Fehde, aber gemeint sind wir alle. Wie ist das denn zu verstehen?
Naja, ich meine, es ist sicherlich ganz klar, dass die Staatsmacht versuchen wird, unabhängig von dem, was Fehde jetzt gemacht hat oder auch nicht, das kann ich nicht sagen, da muss man die Beweise dann vor Gericht sehen. Aber wenn es der Staatsmacht möglich ist, werden sie an ihm ein Exempel statuieren wollen. Weil es ist ja niemand anderes verhaftet, es ist auch noch kein anderer Prozess in Sicht. Und wir sehen ganz klar, dass es auch Repressionen gegen Journalisten gibt. Mir ist gerade wieder eine Geschichte zu Ohren gekommen, ein Journalist, der am 22. November vor der EZB da war, sich nicht auf dem EZB-Gelände hinter dem Zaun aufgehalten hat, sondern nur im Bereich des vorderen Parkplatzes, so wie es scheint, dem will die Polizei an die Kandare wegen Landfriedensbruch. Als Medienvertreter, ja, noch nicht mal als Demonstrant. Und, ja, also da sieht man ganz klar, wo die Politik unseres Staates hinläuft. Man möchte die Grundrechte aushebeln. Wie das ist und was das ist, ich glaube, das sprengt den Rahmen eines kurzen Interviews. Da kann man gerne mal eine besondere Sendung zu machen zum Versammlungsrecht in Deutschland und die Einschränkungen, die da sind. Wenn die Demonstranten so freizügig mit Rechtsbruch umgehen würden, wie es die Staatsmacht tut, dann hätten wir aber ein ganz anderes Bild hier in Frankfurt.
Ja, eine abschließende Frage noch, einfach nach deiner Meinung dazu. Es gab ja jetzt einen Vorstoß von der CDU Hessen, zu versuchen, einen neuen Polizeischutzparagrafen 112 einzuführen, der Angriffe auf Polizisten unter höhere Strafen stellen soll. Da war jetzt irgendwie davon die Rede, also konnte man beispielsweise in der Frankfurter Rundschau lesen, dass es dann in Zukunft für einen Eierwurf 5 bis 10 Jahre Haft geben könnte. Was hältst du denn von diesem Vorstoß der CDU, diesen Paragraphen einzuführen?
Naja, ich meine, selbst wenn man diesen Paragraphen so einführt würde, ist sicherlich nicht 5 bis 10 Jahre Haft für einen Eierwurf geben, aber mit 6 Monaten oder einem Jahr ist für einen Eierwurf dann durchaus zu rechnen. ob das die Verhältnismäßigkeit ist nach deutschem Recht und ob das dann vor dem Verfassungsgericht dem standhält, weil so ein Paragraph wird mit Sicherheit vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Das bleibt noch abzuwarten. Ich meine, die Polizeigewerkschaft will schon lange einen Polizeischutzparagraphen haben, und zwar einen, wo die reine Absichtsunterstellung einer Attacke auf einen Polizisten schon strafwürdig wird. Sprich, wenn ich einen Schneeball in eine andere Richtung werfe, aber es steht ein Polizist ein bisschen daneben, dann kann er mir unterstellen, ich wollte auf ihn werfen und ich kann dafür bestraft werden, unabhängig, ob er getroffen wird oder nicht. Ich meine, natürlich, wenn ich was auf einen Polizisten werfe und ich treffe ihn, ist das strafwürdig. Das ist ja auch sicher richtig so nach deutschem Recht.
So, jetzt stehe ich hier mit Clara von Notroika. Wir hatten auch im Vorfeld von Blockupy schon mal das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Ja, jetzt stehen wir hinterher da und der Anlass ist ja kein so erfreulicher. Es geht um die erste Verhandlung gegen einen Aktivisten, der ja seit dem 19. März verhaftet ist und in Untersuchungshaft sitzt. Ja, Clara, warum bist du denn heute hier?
Na, weil ich es wichtig finde, Solidarität zu zeigen für einen, den es am 18. März getroffen hat und der jetzt seitdem ja im Knast sitzt. Und ja, das ist ja, der sitzt quasi einer für alle. Und deswegen finde ich es eben wichtig, hier zu sein und auch zu zeigen, dass er nicht alleine ist, dass wir hier auch als Blockupy und Notroika dabei sind und ihn unterstützen.
Mhm. Ja, diesen Slogan, ich habe den auch schon gelesen in dem Text und hatte diese Frage eben auch schon an Thomas Occupy gestellt. Mhm. Also dieser Federico ist betroffen und also einer ist betroffen, aber gemeint sind wir alle. Wie kann man das denn verstehen, also gemeint sind wir alle?
Na, es hat natürlich nur zufällig einen getroffen, der jetzt auch wahrscheinlich die ganze Härte des Strafrechts zu spüren bekommen wird. Und ganz viele andere, denen hätte es genauso passieren können. Also es ist ja tatsächlich so eine willkürliche Sache, der herausgegriffen wird und an wem so ein Exempel statuiert wird, was jetzt hier im Prozess heute auch sicherlich der Fall sein wird, also erfahrungsgemäß. Und das ist eben mein Slogan, der ganz viel in der politischen Gefangenenarbeit benutzt wird und auch so deswegen seinen Sinn hat, weil es eben immer nur einige trifft, aber eben alle gemeint sind.
Meinst du denn irgendwie nach diesen Geschehnissen jetzt von Blockupy und wenn man das jetzt auch hört mit den Vorbereitungen auf G7 in Elmau und so Vorstößen wie der hessischen CDU, also diese Idee, einen Polizeiparagrafen oder Polizeischutzparagrafen einzuführen, dass wir in Zukunft damit rechnen können, dass da noch schärfer vorgegangen wird bei ja, jedem kleinen Vergehen, das der Polizei nicht so ganz passt?
Na, das ist jetzt ja nicht grundsätzlich was Neues und diese Versuche wird es immer geben und gibt es immer und das ist so nach und nach, solche Gesetzesverschärfungen gibt, das ist jetzt zu heutigen Zeiten auch nicht so ungewöhnlich. Und Fede ist jetzt auch nicht der Einzige, den sie versuchen ranzukriegen, sondern es gab ja jetzt auch eine Hausdurchsuchung bei der falschen Person, also wo irgendwelche Anlässe, gar nicht gut recherchiert, offenbar dafür dienen, dann irgendwelche Leute ranzukriegen.
Um das kurz zu erläutern, also ich glaube, es ging da um einen jungen Gewerkschafter, der auch im Haus der Arbeit, Studierendenwohnheim im Haus der Arbeit, auch eine Wohnung hatte und eine Privatwohnung. Und die wurden beide polizeilich durchsucht in der letzten Woche, anscheinend aufgrund von Zeugenaussagen in Bezug auf Phantombilder, die erstellt wurden. Und er wurde kurzzeitig festgenommen und es stellte sich dann aber im Verlauf des Verhörs heraus, dass er an fraglichem Tag, dem 18. März, anscheinend auch überhaupt nicht in Frankfurt war. Und ja, es könnte halt gut sein, dass da in nächster Zeit weiter damit zu rechnen ist, dass es solche Verhaftungen und Hausdurchsuchungen geben wird. Ja, jetzt stehe ich hier noch mit Alex von der Roten Hilfe, der heute auch den Prozess begleiten wird und eben noch an einem Banner mit der Aufschrift Free Fede stand. Ja, Alex, was ist denn die Rote Hilfe überhaupt?
Die Rote Hilfe ist die größte linke Schutz- und Solidaritätsorganisation in Deutschland. Wir haben über 7000 Mitglieder und wir helfen insbesondere Betroffenen auf Demonstrationen, aber auch nach Hausdurchsuchungen und anderen repressiven Maßnahmen der staatlichen Behörden, damit dann umzugehen, bis zu finanzieller Unterstützung.
Hattet ihr denn jetzt im Voraus auch schon mit Fede Kontakt oder mit seinen Anwältinnen?
Also jetzt im Vorfeld des Prozesses gab es natürlich auch Kontakt. Wir haben versucht, was immer schwierig ist, wenn eine Person in U-Haft sitzt, natürlich direkt mit der betroffenen Person Kontakt zu haben. Mit Fede hat das nochmal die Besonderheit, dass er ja in London studiert und ursprünglich aus Rom kommt. Das heißt, da ging viel Kontakt auch über die Londoner Freundinnen und Freunde. Und das hat es natürlich auch spannend gemacht, aber auch manchmal ein bisschen komplizierter im Vorfeld in den Kontakt zu treten.
Und ihr seid jetzt heute oder du bist jetzt privat oder schaut ihr euch das auch an, um dann irgendwie dort im Nachhinein noch zu unterstützen, Gelder zu sammeln oder ähnliches oder irgendwie nochmal ein politisches Statement dazu dann geschlossen von eurer Gruppe abzugeben?
Also das, was hier passiert, ist ein politisches Statement an sich. Dass Fede im Knast sitzt seit dem 18. März ist auch ein politisches Statement. Das ist nämlich der Versuch hier der Frankfurter Polizei, jemanden als Sündenbock darzustellen und ihm den Prozess zu machen. Auch dass er wegen Fluchtgefahr nicht rausgelassen wurde aus dem Gefängnis, ist ein politisches Statement an sich. Wir als Rote Hilfe sind ja auch dafür da, uns mit diesen Repressionen zu beschäftigen und kritisieren und begleiten ja auch die Prozessführungen der deutschen Justiz im Allgemeinen, aber insbesondere jetzt nach Blockupy. Wir wissen auch, es laufen jetzt noch viele Ermittlungen und das ist natürlich jetzt vielleicht auch nur ein Anfang. Es ist natürlich insofern auch spannend, inwiefern sich da heute irgendwelche Informationen über die Polizeiarbeit noch weiter ergeben.
Gibt es denn irgendwas, was ihr jetzt allgemein Leuten raten würdet, die am 18.03. auf der Straße waren? Also ich meine, Polizeipräsident Bereswyl sprach ja von 4000 Straftätern, die am Morgen auf der Straße waren. Also das klingt ja schon nach einer Generalkriminalisierung. Wie soll man sich denn da am besten verhalten?
Ja, wer die Straftäterin sind, das wird sicherlich von uns ganz anders gesehen. Es ist so, dass wir den Leuten dazu raten, allen Menschen, die sich mal neue Klamotten zu kaufen, sich mal auch zu überlegen, was habe ich alles in der Wohnung liegen, wenn irgendwo Risiken bestehen. Und Risiken bestehen prinzipiell schon, dass es auch zu Hausdurchsuchungen kommt, auch durchaus zu willkürlichen Hausdurchsuchungen. Das heißt, es müssen nicht mal unbedingt Leute betroffen sein, die irgendwo dabei waren, sondern das könnte auch sein, dass es da gemutmaßt wird und man einfach natürlich auch das nutzt. Jetzt gerade so versuchter Totschlag eventuell im Raum steht immer noch als eine Ermittlungsmöglichkeit der Polizei. Und dass deswegen auch wir auf jeden Fall dazu raten, die Häuser auszuräumen, keine Aussagen zur Polizei und auch zur Justiz. Und wenn ihr Probleme bekommt, dann sprecht uns an als Rote Hilfestrukturen in Frankfurt, aber auch in anderen Städten.
Ja, Alex, dann danke ich dir für das Interview und dann geht's jetzt gleich los mit dem Prozess.
Gerne, danke euch.
Ja, das waren die Interviews, die ich im Vorfeld des Prozesses geführt habe. Bevor wir inhaltlich weitergehen, hören wir jetzt erstmal ein bisschen Musik zusammen zum Runterkommen. Und zwar hören wir von Georg Kreisler das Lied Das Finale.
Vor allem sei eines, sei unzufrieden jederzeit, denn Gleichmut ist schädlich, Bescheidenheit macht dick. Sei zornig, sei giftig, vertraue nie der Obrigkeit, sonst bist du verraten, sonst bricht man dir das Genick.
Vor allem sei eines, sei unzufrieden jederzeit, denn Gleichmut ist schädlich, Bescheidenheit macht dick. Sei zornig, sei giftig, vertraue nie der Obrigkeit, sonst bist du verraten, sonst bricht man dir das Genick.
Wenn du nicht ganz verdummen willst, bleib uns entfernt, entfernt.
Ja, so war das sozusagen vor dem Prozess. Du warst um 8.30 Uhr, hast du dieses Interview heute Morgen geführt mit der Roten Hilfe und
Thomas Occupy und einer Notroika-Aktivistin, ja, die schon mal ein wenig uns einen Einblick gewährt haben, welche Gründe es denn dafür gibt, diesen Prozess solidarisch zu begleiten.
Es ist schon interessant, dass da jetzt Hausdurchsuchungen in der Stadt passieren, aufgrund von ja, Beschreibungen, Videoaufnahmen, Phantombilder und dergleichen. Also das kann eigentlich jedem passieren, obwohl er gar nicht da war.
Ja, in diesem einen Fall war das ja so. Also was wir im Interview auch gehört haben von diesem jungen Gewerkschaftsmitglied, der ja auch an dem Tag überhaupt nicht in Frankfurt war, am 18. Mhm. März. Also das war wohl völlig aus der Luft gegriffen, diese Anschuldigung. Ja, nur heute hatten wir es ja mit einem anderen Prozess zu tun. Also wir haben es ja im Vorfeld schon gehört, Federico Annibale wurde beschuldigt, schweren Landfriedensbruch begangen zu haben und außerdem eine schwere Körperverletzung gegen einen Polizisten, der am Oberarm verletzt worden sein soll.
Anscheinend über diesen Stein, den er geworfen hat.
Genau, also das war dieser Anklagepunkt. Ja, und darüber wurde verhandelt. Du meintest ja zu mir, du würdest erstmal gerne hören, wie war das, wie voll war das und so. Also ich muss sagen, das ist im Gerichtstrakt C gewesen. Das ist dieses Gebäude, wenn man an der Konstabler Wache steht, auf dem auch groß dieses "Die Würde des Menschen ist unantastbar" geschrieben steht. Darin hat das stattgefunden, also ein ziemlich großer Saal und mit einem extra Zuschauerbereich, der dann durch so eine Glasscheibe abgetrennt ist, also so im hinteren Teil des Gerichtssaals. Davor sitzen dann die Pressevertreter. Ja, es gab am Anfang, wie das vor Gericht üblich ist, eben die Einlasskontrollen. Es hat sich dadurch ziemlich hingezogen, bis man reinkam in den Saal. Es sind auch gar nicht alle Interessierten reingekommen. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Menschen da. Ich müsste jetzt also wirklich grob schätzen, also pro Sitzreihe wahrscheinlich Platz für 20 Menschen und ja, sicherlich 6-7 Sitzreihen. Also ich würde schon schätzen, dass da über 100 Leute als Zuschauer da waren. Es waren auch Freunde von Fede und Mitstudierende von ihm angereist aus London, die auch dort saßen. Also viele von ihnen auch also Menschen, die auch wie er aus Italien kommen ursprünglich. Und seine Familie war angereist, also der Vater saß auch da, die Mutter saß da. Und ja, es gab dann eben für ja die italienischen Freundinnen, die dort im Publikum dabei saßen, dann halt simultan Übersetzungen durch andere Menschen, die halt da waren, ihnen das dann auf Englisch näher gebracht haben, was gesagt wurde. Ja.
Vielleicht wie viele draußen? Also wie viele sind dann letztendlich auch noch draußen geblieben? Sind viele, die nicht reingekommen sind?
Ja, wie viele draußen geblieben sind, weiß ich nicht genau. Also es standen draußen auch noch Leute mit Transparenten. Also es wollten auch ein paar eben draußen bleiben, während der Prozess läuft. Da ich ja das Glück hatte, noch reingekommen zu sein, kann ich das nicht so genau einschätzen. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, zu erwähnen, dass man im Eingangsbereich also auch alle elektronischen Kommunikationsgeräte abgeben musste. Also Telefon, Ähnliches war nicht möglich. Und ich habe jetzt auch gehört, dass das wohl selbst bei Menschen mit Presseausweisen der Fall war, dass sie eben ihre elektronischen Geräte abgeben mussten. Also auch eine Live-Berichterstattung nicht möglich war. Und ein weiterer Aspekt, was ich auch gleich so im Voraus mal sagen will, weil es war ja eine öffentliche Verhandlung und also die Richterin, da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um das jetzt irgendwie beurteilen zu können, aber als Beweise gesichtet wurden, also sprich die Videos gezeigt wurden von fraglichem Vorfall und Fotografien, die in der Beweismappe drin waren, die wurden nicht auf einem großen Bildschirm gezeigt, obwohl es da einen Beamer gab und durchaus auch die Möglichkeit, das dem Publikum auch zu zeigen. Die Richterin meint, das ist eine öffentliche Sitzung, aber es ist nicht irgendwie rechtlich nicht notwendig, dass jeder das sieht. Also da wurden dann immer Staatsanwaltschaft, Angeklagten, Bank mit Verteidigung vorgebeten zum Platz der Richterin, wo dann eben dieses Material gezeigt wurde.
Das ist eigentlich eine ganz wichtige Beweismaterialien. Also wenn es schon öffentlich ist, wäre es ja eigentlich auch sinnvoll gewesen, dann auch allen Menschen, die in dem Saal waren, auch dieses Video zu zeigen. Weil ich meine, das ist vielleicht genau der Beweismittel, der ihn dann entweder noch mehr belastet oder halt auch eben entlastet. Weiß man dann eben nicht. Ne? Gut, also ich meine, Staatsanwaltschaft, Richter und Anwalt vom Fede, der hat einen Pflichtverteidiger bekommen. Oder hat er sich da selbst ein...
Also er hatte zwei Verteidiger dabei. Ich weiß die Namen der beiden jetzt leider nicht, aber es wäre ganz schön, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie auch im Nachgang, irgendwie mit einem oder dem anderen von den beiden nochmal in Kontakt zu treten. Also es war wohl ein Verteidiger, so wie ich das mitbekommen habe, der über die Rote Hilfe auch angesagt wurde, also beziehungsweise wo es die Adresse gab und gesagt wurde, der ist gut, der kann das übernehmen. Und ein zweiter Anwalt, der wohl von Federicos Vater dann auch nochmal zusätzlich eingestellt wurde. Also er hatte zwei Verteidiger und keine Pflichtverteidiger. Genau.
Gut.
Ja, also so viel vielleicht erstmal zu diesem Rundherum, ja, wie das Ganze so aussah und man sich das so ungefähr vorstellen konnte. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an, so ein bisschen zu erzählen, wie es bei dem Prozess lief. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht vor Gericht waren und sich sowas noch nicht angesehen haben, es besteht bei all diesen Verhandlungen, die vor dem Strafgericht stattfinden, immer die Möglichkeit für den Angeklagten, damit zu beginnen, eine Erklärung zu verlesen oder sich zu den Vorwürfen zu äußern. Und von diesem Recht hat Federico auch Gebrauch gemacht. Er hat einen sehr langen Text vorgelesen, in dem er zum einen auf die Anschuldigung und die fragliche Situation eingegangen ist, zum anderen auch versucht hat, wiederzugeben oder zu erklären, was für ein Mensch er ist und warum er sich in dieser Situation so verhalten hat, wie er sich eben verhalten hat. Und er begann auch direkt mit den Worten, ich habe es leider nicht mitgeschrieben, aber ich versuche das mal so ein bisschen zu paraphrasieren und sinngemäß wiederzugeben, dass er auf jeden Fall hier vor Gericht erscheint, um die Wahrheit zu sagen über das, was passiert ist, und dass er auch für das gerade stehen mag, was er getan hat. Dass es aber Differenzen gibt zwischen dem, was die Polizeibeamten, die als Zeugen dann auch später ausgesagt haben, also dass Differenzen zu deren Darstellung der Situation gibt und zu dem, wie er selbst das erfahren hat. Ja, und er hat dann auch diese fragliche Situation geschildert. Ich denke, wir können uns das alles nochmal so ein bisschen vors innere Auge rufen. Wie war das an diesem Tag? Es ging morgens gegen 5 Uhr, soweit ich das recht in Erinnerung habe, los mit den Versuchen, rund um die Europäische Zentralbank Blockadepunkte zu errichten, in verschiedenen Fingern, wie das genannt wurde, in verschiedenen Farben, an bestimmte Zufahrten zu gelangen und die Zufahrten zur EZB zu blockieren. Und im Zuge dessen kam es ja im Frankfurter Ostend zu Ausschreitungen, kann man sagen. Da haben wir auch schon in anderen Sendungen häufiger drüber gesprochen. Also es brannten Polizeiautos, es wurden Fensterscheiben eingeworfen. Also da ging einiges zu Bruch.
Müll, Riesenmüllcontainer haben gebrannt und auch Privatfahrzeuge sind in Brand entzündet worden.
Genau, diese Dinge sind dort geschehen am Vormittag. Und der fragliche Zeitpunkt, um den es dann ging mit dem Tatvorwurf an Federico, das war dann gegen 9.30 Uhr, also ganz genau konnte das nicht eingeordnet werden, aber sowas um 9.30 Uhr herum, und zwar in der Friedberger Anlage, also in einem Teilbereich des Innenstadtgrüngürtels, der sich also rund um die Innenstadt zieht, eigentlich in unmittelbarer Nähe, wenn ich das Friedberger Anlage ist glaube ich in der Nähe zum Ostend auch, ne? Also
es ist direkt an dem Stadtring, Cityring. Und östlicher Teil jetzt nicht unbedingt, es ist sehr mittig. Es ist schon mittendrin.
Ja, stimmt, das geht schon Richtung Zeil, genau. Das wird nämlich auch häufiger angesprochen, dass das Richtung Zeil war. Ja, genau. Und an diesem Ort, so schilderte Federico das, saß er irgendwie auch mit seinen Freunden zusammen dann dort, und er hat erzählt, dass er für eine Zeitung auch schreibt in London und dass er dort sein Notizbuch dabei hatte und irgendwie sich Notizen gemacht hat über das, was er gesehen hat am Vormittag. Er hat auch irgendwie Bilder gemacht mit seinem Handy ein paar und eine Freundin hatte fotografiert mit einer Kamera, eine andere hatte gefilmt. Es waren auch alles Studenten, die da mit dabei waren, die auch alle an derselben Hochschule in London studieren und eben zu Social Movements und Ähnlichem auch forschen und dort das Interesse hatten, da halt auch dabei zu sein und sich schon auch der Gefahr bewusst waren, als sie das dann erlebt haben, was da passiert, also dass man da auch irgendwie zwischen die Fronten geraten kann und dass das eventuell auch ja etwas härter wird. Ja, auf jeden Fall saßen sie wohl zu diesem Zeitpunkt dann dort und das deckt sich dann auch mit den Beschreibungen der Polizei, das dann war ja auch da wieder mit Differenzen, aber wir versuchen ja hier ein bisschen zusammenzufassen, dass dann in diesem Bereich eben diese schwarz vermummten Menschen auch unterwegs waren und von Polizeieinheiten verfolgt wurden. Und ja, Federico schilderte die Situation so, dass eine seiner Freundinnen dann, also als dieses Gerangel losging und die Polizei dann da angestürmt kam, dass eine von seinen Freundinnen einen Schlag ins Gesicht bekommen hat und verletzt wurde und dass er dann halt auch sauer und wütend wurde, ja, und aufgebracht war. Und im Zuge dessen hat er dann eben auch gesagt, dass er zwei Steine aufgenommen hatte oder beziehungsweise zwei Steine halt auch in Richtung der Polizeibeamten geworfen hat und sich auch da, also hat gesagt, wenn er jemanden verletzt hat, dann möchte er sich dafür entschuldigen, weil das absolut nicht so in seinem Sinne ist und nicht seinem Wesen entspricht, Menschen zu verletzen. Es sei halt die Gesamtsituation gewesen, also die Stimmung, die ohnehin an dem Tag schon herrschte, eine Freundin wird angegangen, man ist auch wegen Krisenprotesten da und halt gemeint, es handelt sich dann eigentlich um so eine kurze Episode aus seinem Leben und er hat das dann getan und hatte wohl irgendwie, wie er geschildert hat, vier Steine einstecken und wollte dann wohl sogar auch noch zu einem dritten greifen, wurde aber von jemand anderem aufgehalten, also ist jemand gesagt, dann macht das nicht und er hat sich dann wohl auch dagegen entschieden und hat das dann nicht gemacht. Und was dann ganz interessant ist, also weil später dann auch nochmal so ein Vorwurf aufkam, dass er auch noch eine Flasche geworfen hätte. Er konnte sich auch daran erinnern und entsinnen, also dass er auch eine Flasche aufgenommen hat. Er erinnerte sich auch noch an die Marke, die nennen wir jetzt nicht. Wir wollen ja hier keine Schleichwerbung für eine Biersorte machen.
Genau.
Genau. Mhm. Die hat er wohl aufgenommen und dann wieder abgestellt und dann schilderte er eben, also dass die Situation, die Polizei hat sich dann zurückgezogen wieder, also nachdem es da echt so einen ziemlichen Zusammenstoß gegeben hat anscheinend. Also ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor auf das, was dann später Polizisten erzählt haben. Sie meinten halt, sie wollten dort hinterherrücken, um die Leute aufzuhalten, halt weitere Straftaten zu begehen, haben aber dann gemerkt, dass sie in der Unterzahl sind. Sie wurden ja irgendwie zurückgekämpft und sind deshalb wieder aus diesem Gelände rausgegangen. Und nachdem die dann eben weg waren, also hat er sich wohl mit seinen Freunden wieder so zusammengesetzt und wenn ich mich recht erinnere, meinte er, dass sie dann in ein Lokal gegangen seien und seine Freundin, die da verletzt wurde oder angegriffen wurde, dass sie sich dann einen Eisbeutel hat geben lassen, um das irgendwie zu kühlen und zu gucken, dass da halt ja, das nicht anschwillt oder so. Mhm. Ja, und daraufhin waren sie dann wohl wieder draußen und saßen da an einem Infopoint, weil sie wollten sich da halt auch ein bisschen informieren, wie es jetzt weitergeht. Und es standen dann wohl schon einige Polizeibeamte in der näheren Umgebung und es wurden halt immer mehr. Sie haben sich auch nichts dabei gedacht. Ja, und dann kamen sie eben auf ihn zu und er wurde dann verhaftet, ja, in Gewahrsam genommen. Und das ist so also die Schilderung aus seiner Perspektive gewesen.
Sehr eigenartig, man unterbricht dann irgendwie etwas, dann gehen die essen, kühlen sich das Gesicht und beruhigen sich wieder, kommen runter, gehen wieder auf den Infopoint und plötzlich wird man verhaftet. Okay, gut, das genau. Ist doch schon mal erstmal so seine eigene Erklärung, die er dann heute Morgen abgegeben hat. Und wie lief das weiter? Also wer war als Zeugen oder Zeugen eingeladen?
Ja, also ich habe ja jetzt nicht alle Zeugen bis zum Ende mitkriegen können, aber es war dann so, dass erstmal drei Polizeibeamte ausgesagt haben. Und das kann man auch mal erwähnen, die bei ihrem Auftritt, zumindest der erste insbesondere, für sehr viel Gelächter sorgte, irgendwie einen schwarzen Vollbart hatte und so ein seltsames blondes Haar dazu. Und es sah irgendwie sehr, sehr ulkig aus. Also die Staatsanwältin hat dann, als sie dann dran war mit ihrer Nachfragerunde, ihn auch gefragt, sie müsse jetzt die Frage mal stellen, ob er denn immer so aussehen würde. Mhm. Und ja, daraufhin wurde dann auch fürs Publikum erläutert, dass die drei Beamten, die an diesem Vormittag auftreten, mit Genehmigung des Gerichts durch die Maske gehen durften. Also da sie verdeckte Ermittler sind, die also eben in Zivil sich unter Demonstranten mischen und in Berlin tätig sind und so, also dass sie halt nicht erkannt werden. Und deshalb hatten sie dann so ja sehr, sehr, sehr amüsante Haarteile auf dem Kopf, die drei.
Und wahrscheinlich auch noch irgendwelche plastischen Bärte, die dann irgendwie angeklebt worden sind.
Ja, ob die echt waren oder nicht, die sahen ziemlich echt aus. Okay. Also vielleicht waren die sogar echt.
Ja. Gut, sowas zum Tatbestand. Wie lief es denn dann weiter?
Genau, also es ist halt dann schon so gewesen, dass die Schilderungen der Polizisten dann doch etwas abwichen von dem, was Federico erzählt hat. Also der erste Polizist, der ausgesagt hat, meinte eben, dass er ihn dann irgendwann ausgemacht hätte in dieser Menge. Also hat beschrieben, es ist irgendwie Tumult, Chaos, Leute laufen rum, sie sind da hinterher, die Berliner Einheit, und er war zusammen mit zwei Kollegen irgendwie unter diesen Leuten, um da zu gucken, was da passiert. Und ihm sei dann eben Federico aufgefallen, der halt unter all diesen schwarz gekleideten Leuten halt einer war mit einer roten Jacke und einer rosa Sonnenbrille. Also was ja auch ein Indiz dafür ist, was Federico auch meinte, dass er halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie geplant habe, dort an Ausschreitungen teilzunehmen oder so. Also ist da irgendwie reingeraten, diese Situation. Und ja, der erste Polizist hat halt beschrieben, er hätte dann zwei Steinwürfe gesehen, die eben auch einen Polizeibeamten getroffen hätten, am hinteren rechten Oberarm. Und daraufhin hätte er seine zwei weiteren Kollegen informiert davon, die das dann auch weiter beobachtet hätten. Es sei dann in Folge zu zwei weiteren Steinwürfen gekommen und zu einem Flaschenwurf. Das war dann eben die Aussage, also des ersten Polizisten. Der zweite hat dementsprechend, weil er später dazu gerufen wurde, auch nur zwei Steinwürfe gesehen, meinte er, und einen Flaschenwurf nicht. Und der dritte, der dann kam, sprach irgendwie auch nur von zweien, die er gesehen hat. Und danach hätte er seine Kollegen informiert, dass er jetzt uniformierte Beamte alarmiert, die ihn eben dann verhaften sollen. Ja, ich weiß nicht, also da ja jetzt noch nicht klar ist, wie weit das bei dieser Verhandlung jetzt läuft, würde ich auch jetzt erstmal noch nicht mehr darüber berichten wollen, denke ich. Also sehr wahrscheinlich ist da auch einiges mehr in Zeitungen zu lesen dann morgen. Also es waren ja einige Pressevertreter anwesend, da wird es, denke ich mal, schon mehr Schilderungen geben. Es wäre jetzt natürlich interessant, noch herauszufinden, wie es ausgegangen ist, das Ganze. Aber wie schon gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, bis zum Ende zu bleiben, habe aber noch ein kleines Interview vorbereitet oder geführt, und ich würde aber mal sagen, bevor wir uns das anhören, hören wir erst noch mal ein kleines Lied miteinander, und danach kommt ein Interview, das wird auf Englisch sein, mit einer Bekannten von Fede, die auch am 18. in Frankfurt war und dort in London auch in politischen Gruppen aktiv ist, die unter anderem auch diese Free-Fede-Kampagne in London gestartet haben. Aber jetzt legen wir erstmal los mit einem kleinen Lied. Und zwar hören wir von der wundervollen Band Japanic den Song Dance the ECB.
Das ist die
And you're from London, and
well, I live in London. I'm from Italy, from Rome.
And so you were here in Frankfurt together with Fede, and now you met this group in London, Free Fede.
Yeah.
And what's the work you're doing in London?
Okay, so we're in university, and I've been involved in the protest, in the student protest, and we soon realized at a very young kind of age as protesters that the police are bound to end up being violent at protests. So we started doing things like court support and medical support. So we have a group of students who go to protests, and their job is to make sure they do legal observing. And then there's, so it kind of has different phases. So there's legal observing, which is the first part. You go to a demonstration with notepads and you take notice of police brutality, of whatever's going on at different points. And then there's the second part where you come back to the university and meet up with everyone and see if we have people missing, who's been arrested. And then you start calling. There's a wider group called Green and Black Cross. So they do the kind of back office work. So we just call them saying, these are the people we know arrested, these were the times they were arrested at, and we think they might be at these police stations. But then they find the lawyers and call the lawyers up, seeing who's been called to what police station, and then they tell us which police station people are at. And then we then send groups of students, like 5-6 per police station, to spend the night there for waiting for people to come out with, you know, teas and something to eat and things like that. And then and then afterwards, there's the court support part, where, because in England, what you started having is a lot of people will be arrested at the same time, and they'll be tried together as a group. And so then, or even if a person's being tried on his own, like Fede is, then we go to the court, and we're there in support of the person. We do the work of collecting witness statements, you know, like keeping an eye out for everything that could be needed, because when initially these things started happening, we didn't know we would take a duty solicitor and end up with people who ended up doing prison sentences for things that no one would ever end up doing. Like, they wouldn't even get a fine, let alone a prison sentence. Because what you see is that the police and the state collaborate together to scapegoat and make an example of the people. Arrested. So if you get arrested during a riot for stealing a bottle of water, you get 6 months in prison, compared to if you got caught shoplifting, where you'd get a fine maximum, you know, like, or probably not even that. So that's kind of the work we do, I suppose. And in terms of, so that's kind of the legal type of work we do. Obviously, we're just like students and involved in activism because there are campaigns we're involved in. And then we have a lot of migrant rights groups, and we do detainee support, which is basically going into migrant detention centers and, like, just showing people that they're not there alone and that there are people around that know people, and that there is some sort of a support network outside these horrific places. And then this, go on.
and you've been here at the Blockupy protest on March 18th, and what was your impression there, how police reacted and what was going on, especially in the morning?
Okay, so it was my first international protest. I've never been to an international protest before, and you know, we were quite excited because we've never done anything like that, and we expected there to be a lot of police, but when you actually see that much police, it's quite scary. And we weren't there with any group as such, so we didn't really know. We went to the meeting the night before and thought, oh, we'll go and check out the different blockades and, like, join one of them at some point if we wanted to, or we'll just look and then go to the demo in the afternoon. But what we saw was the time we got into the city, there was already tear gas everywhere, water cannons being sprayed at people, and we got water cannoned at one point and our group got separated into two groups. But what I saw, which was intrinsically different to the way policing is done in England, is in England, what the police does is they get you to within like 50 meters from the building you're protesting against, and then they contain you for the 4 hours of your protest, and then afterwards they let you out in groups of twos and threes, which is really annoying and isn't a great idea in terms of policing. But what we saw here was that the police just put cordons around the building. We never actually saw the building. That there were, the cordon was, I think, more than a mile away. And anytime anyone tried to come near the ECB, they would push everyone away. So people then ran into the city. But what that kind of then meant was that the police were saying, A, the ECB is untouchable. There's no way you're going to get anywhere near. They don't even have to hear. Their party has to go on. They can't hear that this dissent. But on the other hand, they were like, this is our job, protecting this building. The rest of the city is whatever, you know. And then, obviously, they then used that as an excuse. So they used the, you know, burning cars or whatever, smashed windows, as an excuse to go and smash people's heads in. So the stuff we saw in the park, the stuff around where Fede was talking about, at a point where we were just, like, standing in a park, because normally you're in a park, you're not smashing windows, you're not doing anything. Even if you're running in the park, you're still in a green area. You're not a danger, you're not burning trees, you're not burning cars, you're not breaking windows. So the police just came in and they were dragging people by the hair, they punched people, they punched me in the face, without us even doing anything. Literally standing there, somebody comes from behind and punches you in the face.
That's also what we heard in the trial until now, that a policeman who are here as witnesses say that they didn't see any police brutality.
Yeah, no, I saw a woman with her head, like, blood all over her head, and then I was punched and my lip was bleeding, and it was gratuitous because you were just like, and it's again, like, so the people who are kind of doing direct action and things, they have run away ages before, right? So they just go and get anyone. It could have been persons wandering around the park, or it could have been people who were part of the protest, but again, not in the context of this is... So when there's people breaking a window, there's no police to be seen, right? And then when there's people just walking, then they have to pay, as a group, for the smashed windows that the police couldn't kind of stop from being smashed or something.
Okay, man. thanks a lot.
No, sorry, I just spoke a lot.
No, no matter. Yeah, okay. Nice. Thank you.
Thank you.
Ja, da sind wir wieder nach diesem kleinen Interview mit einer Freundin von Fede aus London, die gleichzeitig auch eine Aktivistin dort ist und uns ein bisschen erzählt hat, wie sie den Tag in Frankfurt erlebt hat und ja, wie das so in London derzeit läuft. Während dieses Interviews hat uns auch eine kleine Nachricht erreicht. Wir haben zwar jetzt keine Studiogäste mehr bekommen, da das Verfahren noch nicht beendet ist. Allerdings wissen wir jetzt, dass es die Urteilsverkündung um 5 Uhr gibt und dass wohl auch bereits klar ist, dass Federico aus der Haft entlassen wird und eine Strafe auf Bewährung gegeben wird. Und wie genau und was dazu noch zu sagen ist, kann man im Moment wohl noch nicht weiter berichten. Wichtig ist, dass er jetzt nach diesen 2,5 Monaten Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr nun doch wieder herauskommt aus dem Gefängnis, und da freuen wir uns doch schon auch mit ihm, dass er jetzt seine Freunde und seine Familie auch dann alle gleich hier vor Ort hat und sie ihn in Empfang nehmen werden.
Und wir hatten das auch hier alles heute vor Ort. Das ist noch alles gar nicht fertig. Also um 17 Uhr gibt es die, die Verkündung des Urteils. Wir haben jetzt 5:05. Ihr seid beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Heute aktuell von dem Prozess mit Federico
Annibale.
Genau, und Steven war da. Wir haben uns, ja, hoffe, dass wir da euch weiter Informationen geben können. Ihr könnt morgen wahrscheinlich alles in den Tageszeitungen nachlesen. Im Feinen. Wir möchten nochmal auf eine ganz wichtige Sache hier in unserem Radio aufmerksam machen. Und zwar handelt es sich um unseren Umzug, der jetzt im Juli stattfinden wird. Und dazu haben wir ganz, ganz viele Jingles vorbereitet. Also unser Büro raucht hier und unsere Studios alle rauchen, alle Fader und so. Es wird so viel produziert und vorproduziert. Hier geht's richtig ab. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es ist eine richtige Radio X Fabrik, Manufaktur. Mhm. Und damit ihr wisst, worum es geht, erstmal hier unser kleiner Jingle.
Der Radio X Umzugsspendenmarathon 2015.
Radio X zieht um.
Wohin?
Nach Bockenheim. Packen Mikes und Boxen ein. Hoffentlich kommen noch Glocken rein.
Jeder Cent ist willkommen beim Spendenmarathon. Mitte Juli wird dann wieder mit dem Senden begonnen.
Spenden könnt ihr vom 1. bis 14.06. Wir schätzen euch Fans. Ihr könnt Berge versetzen und uns in die Kurfürstenstraße. Es naht der neue Start, den wir gemeinsam nur für euch wagen.
Ein dickes Derbes danke denen, die geben, was geht. Alle Infos auf www.radiox.de.
Der Radio X Umzug Spendenmarathon vom 1. bis zum 14. Juni. Alle Infos und Spendenmöglichkeiten unter radiox.de. www.radiox.de.
Ja, und weil es so schön war und wir noch einen kleinen Moment Zeit haben, hören wir doch jetzt nochmal ein Lied von Georg Kreisler, wieder gesungen auf einer wunderbaren Barbara Peters. Ein schönes Lied mit dem Titel Schwärmerei.
Ich schwärme nun mal für den Anarchismus. In puncto Missachtung der Staatsgewalt bin ich Meisterin. Ein Anarchismus, den ich lieb, ist der Radikalismus. Danken Sie Gott, dass ich nicht Bundeskanzler bin.
Ich würde die Vaterlandsliebe im Keime ersticken. Für mich wäre ein wehrloses Europa ein Paradies.
Ich würde jede Regierung nach Sibirien schicken.
Berlin für Fußgänger, Wien für Genies.
Ich schwärme nun mal für alle Sünden. Jede Verhöhnung des sogenannten Rechts erfüllt mich mit Stolz. Und die Demokratie, die mir liegt, die muss ich erst finden.
Gott sei Dank ist da der Kanzler aus anderem Holz.
Ich würde die Banken, die Börsen und die Finanzämter schließen. Dann wäre die Umweltverschmutzung vorbei und es wäre doch nett.
Wenn niemand Geld hätte, könnte auch niemand schießen. Keine Sorge, wir sind nur im Kabarett.
Ja, so sieht es aus hier beim ABS Magazin. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit und gleich geht es wieder weiter mit, ja, der Hörnerv-Kollege vom Virus Musik ist auch schon anwesend. Ja,
genau, und ich würde sagen, da verabschieden wir uns und Dada, es war sehr schön mit dir, unsere zweite gemeinsame Sendung.
Stimmt, ja, ja, die erste und so langsam kommst du rein. Es macht mir richtig Freude, hier mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.
Hier beim wundervollen ABS-Magazin und 5 Sekunden haben wir noch, www.absmagazin.de zum Nachhören. Auf Wiedersehen.